Guten Abend, liebe Zuhörer. Wir möchten heute über einen Mann sprechen, den wir trachten, der Folgendes über sich mal gesagt hatte. Und ich möchte dazu die Bibel lesen aus 1. Timotheus, Kapitel 1. Er sagt hier, dass er der größte Sünder war. Ich lese von Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Nun, dieser Mann Saulus, er sagt hier, dass er der größte Sünder war. Aber es gab eine Zeit, wo er dachte, er wäre der beste Mensch, der Heiligste, der wirklich Gott sehr gefällt. Es gab so eine Zeit. Und was sagt er hier von sich? Wer war er, als er jetzt wirklich verstanden hat, wie er lebte vor Gott, wie Gott ihn wirklich sah? Er sagt, er war ein Lästerer, er war ein Verfolger. Also er war ein ganz schlimmer Mensch. Und wir möchten uns diese Geschichte ein bisschen anschauen von Saulus und gerade auch seine Bekehrung. Wie er so von Gott verwandelt wurde. Und wenn du heute nicht viel verstehst von der Predigt, aber eins verstehst, dass du auch ein Sünder bist und dass für dich Hoffnung da ist, dann hast du viel verstanden. Dass auch Gott dich verändern möchte, so wie du früher in deinen Sünden lebtest oder auch jetzt noch in Sünden lebst. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Wenn es für diesen Menschen, der so ein Verbrecher war in den Augen Gottes, angenommen wurde und der hoffnungsloseste Fall angenommen wurde, der größte Sünder verändert wurde, aufgenommen wurde, dann bist du kein hoffnungsloser Fall. Und das wollen wir uns heute ein wenig anschauen. Und wir lesen hier diese Geschichte aus der Apostelgeschichte. Wir lesen mal so ein bisschen von seiner Begegnung mit Jesus und wie Jesus ihn verändert hatte. Und hier lesen wir Folgendes. Apostelgeschichte, wer eine Bibel hat, kann das aufschlagen in der Apostelgeschichte Kapitel 9 von Vers 1. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagoge, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte. Saulus oder Paulus, der hatte zwei verschiedene Namen, einmal seinen römischen Namen und seinen jüdischen Namen. Und jetzt wird er so als Saulus hier angesprochen. Dieser Mensch, Saulus, wir sehen hier seine geistliche Blindheit. Wir sehen hier, er ist ein junger Mann, er ist voller Tatendrang, er ist voller Energie für seinen Gott. Wir haben hier gelesen, der noch Drohung und Mord schnaubte. Das ist so ein Begriff, so ein Schnauben wie ein wildes Tier. Dass er noch seiner Beute schnaubt, die Zähne knirscht, wo es vielleicht im Mund sogar nach etwas schäumt. Er ist hinter jemandem her. Wie ein wildes, unbändiges Tier. So ist dieser Saulus. Er ist hinter die Christen hinterher. Es gab Menschen, die waren Christen, Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und er hat das gesehen und verstanden. Das sind böse Menschen. Das ist eine Sekte. Die muss ich verfolgen. Diese Menschen, die an Jesus glauben, die müssen ins Gefängnis gesteckt werden. Die müssen umgebracht werden. Die müssen wirklich so weit gequält werden, dass sie anfangen, sich abzuwenden von Jesus, dass sie anfangen, Jesus zu lästern, dass sie sich wegdrehen von Jesus, dass sie wieder zurückkommen zu unserem alten Glauben. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst, dass es in seinem Land Menschen gibt, die an Jesus glauben, an einen, der auferstanden ist, an einen, der gekreuzigt wurde und dann nach 3 Tagen auferstanden ist und dann später in den Himmel aufgefahren ist. Jesus, der viel gelehrt hatte, viele Wunder getan hatte, von dieser Schicht, er gehörte ja zu der obersten Schicht, zu der religiösen Schicht, derjenige, der die Menschen belehrte, er hatte sehr viel Bibelkenntnis. Dieser Saulus, wenn wir fragen würden, was steht im Psalm 50, würde er uns das ganz klar sagen können. Was steht in Jesaja 40, würde er uns sagen können. Was steht in 5. Mose zum Beispiel, Kapitel 6, würde er uns ganz klar sagen können. 4. Mose, Kapitel 6, würde er uns sagen können. Der kannte die Bibel wirklich sehr gut, weil er ein Pharisäer war, ein Schriftgelehrter. Und er hat richtig studiert bei jemandem, der den höchsten Rang hatte. Er hatte den besten Lehrer gehabt. Und jetzt ist er so in seinem Eifer als junger Mann, studiert Theologie, kann man so in unseren Worten heute sagen. Und jetzt eifert er für seinen Gott. Und er ist hinterher und er geht wirklich extra Meilen, extra Schritte. Das reicht ihm nicht, wo er sich befindet, jetzt in Jerusalem, dort die Menschen zu verfolgen und dort die Menschen ins Gefängnis zu stecken. Das reicht ihm nicht aus. Er macht sich jetzt auf den Weg, er geht und fragt nach Genehmigung, holt sich Briefe ein von den Autoritäten, dass er nach Damaskus gehen kann. Damaskus ist, wenn man auf der Karte guckt, von Jerusalem und Damaskus, das ist recht weit weg. Da muss man sehr lange fahren. 1-2 Wochen vielleicht ist man unterwegs. Und er macht sich auf, die ganzen Strapazen, ist ihm alles egal. Hauptsache, wenn ich dahin komme, wenn ich dort Christen finde, denen gebe ich was. Die binde ich, die stecke ich ins Gefängnis, die bringe ich um. Und hier haben wir gelesen, der hat wirklich auch gemordet. Das heißt, er hat blutige Hände gehabt. Aber er dachte, er macht etwas Gutes. Er war wirklich blind. Nun, seine Blindheit äußert sich in einigen Punkten. Er war blind. Warum? Er wusste nicht, was die Gemeinde ist. Er verfolgt hier die Christen. Aber wir lesen, wenn wir hier so weiterlesen, wo Jesus ihm begegnet, dann sagt Jesus, warum verfolgst du mich? Er hat eigentlich nicht einfach die Christen verfolgt, er hat Jesus verfolgt. Weil die Christen, die zu Jesus gehören, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die gehören zu Christus, die sind eins mit Christus. Das ist seine Gemeinde und somit hat er die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Und die Gemeinde Jesu ist etwas ganz Besonderes in den Augen Jesu Christi. Und gegen dieses besondere Eigentum, er war blind, er hat das nicht verstanden, was er da macht. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde, wenn wir in der Bibel so lesen, ist die Braut Jesu. Nun, wenn wir jetzt einen Bräutigam nehmen und seine Braut, einige von uns sind ja verheiratet, ja, ich bin schon seit ungefähr 25 Jahren verheiratet. Hier sitzt mein Schwiegervater, der ist schon seit 46 Jahren verheiratet. Ja, und vor 2 Wochen hat mein Sohn geheiratet. Der ist ganz frisch verheiratet. So, und wenn wir jetzt einen Bräutigam nehmen und seine Braut, was ist die Braut für einen Bräutigam, wenn sie verlobt sind? Das ist doch was ganz Besonderes für ihn, nicht wahr? Das ist ein Schatz. Wehe, du tust was der Braut an. Wehe, du sprichst irgendwas gegen die Braut. Das geht ja gegen mich. Da kann eine Eifersucht entstehen. Da kann im Herzen sich alles auf einmal hochstemmen. Wehe, wehe. Das ist was ganz Besonderes. Und in der Bibel steht geschrieben, dass die Gläubigen, die echten Christen, die mit Jesus leben, die gehören zu der Braut Jesu. Das ist etwas ganz Besonderes für Jesus. Wir lesen in der Bibel, dass die Gläubigen, die Christen, es wird verglichen wie mit dem Kopf und mit dem Körper. Wenn Jesus das Haupt ist, der Kopf ist, so ist die Gemeinde der Körper. Und du kannst ja nicht einen Kopf vom Körper trennen. Wenn du den Kopf abschneidest, ist der Mensch tot. Und der Kopf ist auch nicht, der funktioniert dann auch nicht mehr. Und der Körper natürlich auch nicht mehr. Das ist eine Einheit. Und wenn der Finger wehtut, dann tut es auch im Kopf weh. Man spürt die Schmerzen. Wenn der Fuß wehtut, der ganze Körper tut weh. Auch der Kopf leidet mit. Und das, was Paulus gemacht hat, oder Saulus, dass er gegen die Christen ging und ihnen Schmerzen zugefügt hatte, weil die Gläubigen zu Jesus gehören, das ist eine Einheit, tat es auch Jesus dementsprechend genauso weh. Er wusste das nicht. Er war blind. Wir lesen in der Bibel, dass die Gemeinde ist sozusagen das Höchste, die höchste Instanz im ganzen Universum, wenn wir Epheser Kapitel 1 lesen. Also in Gottes Augen ist das sowas Großes. Gott hebt die Gemeinde über alles, über alle Autoritäten hinaus und hoch. Das ist die Gemeinde. Und jetzt geht dieser Saulus und greift die höchste Instanz in Gottes Augen an. Können wir uns vorstellen, wie es Jesus ging? Und er wusste das nicht, er war blind. Er war ganz blind für das, was er getan hatte. Er geht und lästert, er bringt die Menschen sogar, er unterschreibt, dass die Menschen ins Gefängnis kommen. Er sorgt dafür, dass Menschen sogar auch umgebracht werden. Also er war wirklich ganz blind, was er gemacht hatte. Nun, er wusste auch anderes nicht. In seiner Blindheit wusste er auch nicht das tiefe Sündenproblem, was er hier im Herzen hat. Er hatte ein sehr tiefes Sündenproblem, das wusste er auch nicht. Dafür war er auch blind. Wir lesen in Römer zum Beispiel Kapitel 7. Er spricht selber davon und er sagt, in Römer Kapitel 7, die Verse von 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde, das erferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gesetz und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte. Aber als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Also er spricht etwas, was hier drinnen ist, eine gewisse Sünde. Und er sagt weiter, wenn wir weiter hier lesen, in diesem Kapitel, dann sagt er, er will etwas Gutes tun, aber da drin ist irgendwas, das will nicht das Gute tun. Das ist diese sündige Natur. Und er wusste nicht, dass er wirklich, dass das Problem der Sünde sehr tief da drin ist. Es ist wirklich unheimlich tief drin, diese Sünde. Wir haben Sünden. Und wir sind Sünder, nicht einfach, weil wir eine schlechte Tat mal gemacht haben. Nicht wie der Ewald sagte, ja, er fing dann an zu stehlen. Und weil er jetzt gestohlen hatte, jetzt ist er zum Sünder geworden. Wir sind Sünder, weil wir Sünde tun, aber auch weil wir Sünder sind vom Wesen her. Weil wir schon in Sünde geboren sind. Unsere Eltern waren Sünder. Meine Eltern waren Sünder. Ich denke, alle von unseren Eltern, jeder von hier, seine Eltern waren alle Sünder. Die waren nicht heilig, die waren nicht vollkommen, die waren nicht perfekt. Keiner kann den Finger sagen, ja, ich habe aber nichts, ich habe eine reine Weste. Keiner kann das sagen. Und wenn die Eltern Sünder sind, dann sind die Kinder automatisch Sünder. Das überträgt sich. Und das sehe ich meinen kleinen Kindern. Ich habe Kinder. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, dass dieses Böse, dieses Übel von klein auf in einem Kind steckt. Das Kind kann vielleicht ein Jahr sein. Ganz klein auch, scheint sehr harmlos und unschuldig. Und wie oft kann er schon machen und Nein sagen? Wie oft? Das steckt so tief drin. Diese Bockigkeit von klein auf. Man hat nie dem Kind was Böses beigebracht, gezeigt. Das Kind fängt an zu schlagen. Woher kommt das? Das ist das, was die Bibel sagt. Die Sünde ist hier drin. Das tiefe Sündenproblem fängt hier im Herzen an. Und alles Böse kommt zuerst aus dem Herzen heraus. Das sagt Jesus. Das wusste er nicht. Er war blind für diese Wahrheit. Und das Problem ist genauso auch heute. Die Menschen sind blind. Die verstehen nicht, dass wirklich das Sündenproblem hier drin ist. Menschen kommen ins Gefängnis, werden ins Gefängnis gesteckt, weil sie Böses getan haben. Und das ist auch richtig so. Die müssen bestraft werden. Dann kommen sie raus und sind aber nicht verändert. Die gehen und stehlen weiter. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem älteren Mann gehabt. Der erzählte mir, ja, er war auch im Gefängnis. Er hatte keine reine Weste, er hat einiges erzählt, was er auf dem Puckel hat. Eine Palette, ein wenig hat er aufgezählt. Er war sogar im Gefängnis, da hat er auch Zeit gehabt, Bibel zu lesen, aber er ist nicht Christ geworden. Er kam raus, ja, er hat sich nicht verändert. Hat weitergemacht, gewisse Sachen. Weil hier das Problem nicht gelöst ist, hier im Herzen. Das wusste dieser Saulus nicht. Das Problem liegt tiefer, als wir denken. Es ist hier in uns das Problem. Und deshalb wusste er auch nicht, dass er einen Retter braucht. Er dachte, ja, ich halte die 10 Gebote, ich lebe nach dem Alten Testament, ich lebe so und tue dies nicht und jenes tue ich und ich eifere für Gott und deswegen komme ich in den Himmel. Durch gute Taten, durch ein guter Mensch zu sein, ein guter Bürger zu sein, wirklich so zu leben, wie die anderen es leben und sogar noch besser zu leben. Er war noch besser als viele andere seiner Zeitgenossen. Er war viel eifriger, davon spricht er. Er kannte wirklich die Bibel sehr, sehr gut, aber er wollte sich retten durch seine Werke, durch seine eigenen Leistungen. Er war blind für die Wahrheit, dass er wirklich einen Retter braucht. Wenn ein Mensch im Sumpf am Untergehen ist, kann ein Mensch sich das selber so nehmen an den Haaren und so rausziehen? Er kann das nicht. Im Sumpf geht man unter. Du kannst dich nicht an deinem Haarschopf selber aus dem Sumpf ziehen. Du brauchst jemanden, der war blind dafür. Und nun kommt hier eine große Wende. Wir lesen, als er aber hinzog, also er ist unterwegs nach Damaskus, um dort auch Christen ins Gefängnis zu stecken. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und es fiel auf die er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Und nun sehen wir hier die Wende in seinem Leben. Dieser Saulus ist unterwegs in seiner geistlichen Blindheit, voller Eifer. Er denkt, er dient Gott, er dient dem Teufel. Er denkt, er ist ein sehr guter Mensch. In Gottes Augen ist er der größte Sünder. Er denkt, die Christen sind die schlimmsten Feinde Gottes, wobei er dieser große Feind Gottes war. So sehen wir, die Sünde hat ihn ganz blind gemacht. Und plötzlich kommt so eine Erleuchtung, so ein Licht strahlt auf dem Weg. Er ist ganz nahe der Stadt und jetzt kommt Jesus und begegnet ihn. Und wir sehen hier sogar einige Schritte in seiner Wende, wie sein Leben verändert wird. Und zuerst sehen wir hier, Jesus macht den ersten Schritt. Es war nicht dieser Saulus, der den ersten Schritt zu Gott gemacht hat. Es war Jesus, der den ersten Schritt macht. Und wenn wir uns bekehren, wenn wir diese Wende, diese Veränderung im Leben erfahren, es ist immer Jesus, der den ersten Schritt macht. Es ist Jesus, der zuerst uns anspricht. Es ist Jesus, der uns zuerst ruft. Es sind nicht wir Menschen. Wenn wir auf einmal so ein Verlangen haben, die Bibel zu lesen, von wo kommt das? Hatten wir vielleicht nie gehabt. Das ist das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes. Das ist das Wirken Jesu, das ist ein erster Schritt. Wenn wir auf einmal Interesse bekommen, zu Gottesdienst zu gehen, hatten wir vielleicht noch nie gehabt. Das ist der Schritt, was Jesus macht. Und hier haben wir gesehen, das Licht kam. Jesus macht den ersten Schritt. Dass du heute bist und das Wort Gottes hier hörst. Und wenn du noch nicht mit Jesus lebst, dann ist das eine Gnade, dass du heute die Botschaft von der Errettung hörst, dass dieser größte Sünder, wie der Saulus es war, gerettet wurde und angenommen wurde. Und nun sehen wir hier auch, Jesus kam, Jesus macht den ersten Schritt und Jesus kam hier unerwartet. Dieser Saulus hat damit nicht gerechnet. Plötzlich auf einmal ist das Licht da, am hellen Tage. Er war voll in seinem Eifer, voller Energie, ja, in seinen Plänen, was er hatte, was er alles machen wollte. Auf einmal plötzlich kommt dieses Licht, plötzlich unerwartet kommt Jesus. Vielleicht geht es in deinem Leben dir auch so ähnlich. Du hast deine Pläne, du willst dies und jenes machen. hast viel vor in deinem Leben. Auf einmal plötzlich kommt Jesus. Ganz unerwartet. Und das ist eine große Chance. Das ist eine besondere Chance, wenn Jesus kommt. Auch wenn es ganz unerwartet ist. Weiter sehen wir hier, Jesus spricht ihn an und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wir sehen hier, Jesus kannte Saul. Er spricht ihm sogar mit Namen an. Jesus kennt uns. Jesus kennt mich, Jesus kennt dich. Jesus kennt, was uns bewegt. Jesus kennt unsere Probleme. Und er möchte das größte Problem lösen. Das größte Problem ist hier die Sünde. Und wirklich, Jesus kannte ihn sehr gut. Wir sehen hier die Liebe Gottes sehr, sehr stark. Warum? Was machen wir mit einem Menschen, wenn wir einen Menschen sehr gut kennen? Und wir wissen, dieser Mensch ist ein ganz böser Mensch. Wenn wir einen Nachbarn kennen, der wirklich unerträglich ist. Ein Nachbar, der so schwer umgänglich ist. Ein Nachbar, den keiner mag. Ein Nachbar, der alle Nachbarn irgendwie ein Problemfall ist. Was machen wir mit so einem? Du kommst mit ihm nur ins Gespräch und schon streitet er. Du kannst mit ihm nicht vernünftig reden. Du meinst es gut, willst ihm irgendwie helfen und dann kommt es am Ende, wirst du noch angezeigt. Für die Hilfe. Ja, stell dir mal vor, du hast so einen Nachbarn. Du kennst da so einen, das ist ein ganz böser. Jeder sagt, nee, geh dem bloß aus dem Weg. Der hat so einen bösen Charakter. Der ist so schlimm. Alle leiden wegen ihm. Der ist unerträglich. Und was machen die meisten Menschen mit so einem, der so böse ist? Ja, wir machen auch einen Bogen um ihn, oder? Ja, die meisten von uns. Wahrscheinlich würde ich auch so machen, wenn ich weiß, das ist so ein Problemfall. Das wird bestimmt eine große Überwindung sein, zu ihm zu gehen. Die meisten von uns, wir machen einen riesen Bogen um ihn, ja, keine Probleme zu haben. Jesus kannte den Saulus, dass er so ein großer Sünder war. Und was macht Jesus? Er macht nicht so einen Bogen um ihn, sondern er geht direkt zu ihm. Das ist ein Beweis der Liebe Gottes zu diesem verlorenen Sünder. Dieser Saulus war in Gottes Augen so ein großer Sünder, wie er selbst später sagt, der Größte. Und Jesus geht direkt zu ihm. Er macht keinen Bogen um ihn. Liebe Zuhörer, das ist die Liebe Gottes. Jesus macht nicht einen Bogen um uns, auch wenn wir viel auf dem Buckel haben, verschiedene Sünden von klein auf vielleicht und wir können uns nur einen Bruchteil der ganzen bösen Taten erinnern. Jesus macht nicht einen Bogen, er kommt direkt, er will uns verändern. Das ist der Beweis der Liebe Jesu. Hier zu Saulus, er kommt direkt zu ihm und er spricht ihn auch wirklich ganz persönlich an. Saulus wird persönlich von Jesus angesprochen. Das ist eine große Gnade. Jesus kennt ihn, geht zu ihm und spricht ihn persönlich an und streckt die Hand zu ihm aus. Und dieser persönliche Ruf Jesu, das ist eine sehr große Gnade. Aber wir sehen hier auch, als Jesus ihn anspricht und sagt, warum verfolgst du mich? Sehen wir hier, Jesus zeigt dem Saulus seine Schuld, wie er vor Gott steht. Diese Frage, warum verfolgst du mich, soll ihm zu Nachdenken bringen. Saul, was machst du da? Schau mal, was du da machst. Du machst wirklich Kriminalitäten in den Augen Gottes. Und die Sünde stellt sich hier so wirklich ihm vor Augen. Auf einmal merkt er, ich bin schuldig vor Gott. Was ich mache, mein Weg, er war blind. Jetzt gehen ihm einmal auf einmal die Augen auf. Er fragt, wer bist du? Er sagt, Jesus, den du verfolgst. Jesus lebt. Damals lebte er, war schon in den Himmel gefahren, aber Jesus lebte. Auch heute lebt Jesus noch. Und er sieht uns ganz persönlich. Er spricht uns an. Er zeigt uns die Schuld, um sie uns wegzunehmen. Nicht, um uns noch mehr zu belasten. Und wir sehen hier von Saulus, wie er wirklich so diese Begegnung, diese persönliche Begegnung mit Jesus hat. Und wie er so wirklich zusammenbricht vor Gott. Er bricht hier zusammen, er versteht auf einmal, was er alles gemacht hatte, seine ganze Sünde, seine ganze Schuld und er bekehrt sich. Wir haben hier gelesen, da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dieser Saulus stellt sich jetzt einmal unter Jesus, er sagt Herr zu ihm. wenn einer mit Herr angesprochen wird. Das heißt, du bist über mir, ich bin unter dir. Und so macht das jetzt Paulus oder Saulus. Er hat so ein Zittern, so ein Schrecken. Er versteht diese Sünden, was ich alles gemacht habe. Das ist wirklich schlimm. Er sieht sich in den Augen Gottes. Er sieht, der Zorn Gottes ist schrecklich. Wenn Gott Menschen strafen muss wegen ihren Sünden, wenn Gott die Menschen einfach dahin gibt, das ist wirklich schrecklich. Wenn Gott die Menschen einfach so laufen lässt, das ist wirklich sehr schrecklich. Und dieser Saulus kommt zum Erkennen und er zittert und er erschrickt vor Gott. Vor Gott muss man Furcht haben und Schrecken. Der ist wirklich gewaltig, allmächtig in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn ein Sünder vor diesem heiligen Gott steht, da muss man erschrecken. Aber Gott ist auch Liebe. Und deswegen bekehrt sich dieser Saulus, er wendet sich zu ihm. Und er erlebt diese große Wende. Er erlebt hier diese Sündenvergebung. Wirklich, er wendet sich zu Gott und er nimmt Jesus als Retter an und als Herrn nimmt er an. Und er bekehrt sich und er bekennt sich auch anschließend zu Jesus nach seiner Bekehrung. Er fängt an zu dienen. Er lässt sich taufen auf seinen Glauben hin. Das können wir später lesen. Er hat sich auf die Seite Jesu gestellt und er bekennt das öffentlich. Ja, ich bin jetzt ein Kind Jesu. Ich bin gerettet. Meine Sünden sind mir vergeben. Und deshalb lässt er sich taufen. Öffentlich stellt er sich auf die Seite Jesu. Er bekennt sich auch zu Jesus. Und dieses Zeugnis von Paulus oder Saulus, wirklich, die seine Bekehrung und seine Annahme ist eine große Ermutigung, lieber Zuhörer, für jeden von uns. Wir haben gelesen in Timotheus. Er sagt, dieses, was Gott mit ihm gemacht hat, ist ein Beispiel für einen jeden anderen, der kommen wird. Er als der größte Sünder wurde angenommen. Wenn der größte Sünder angenommen wurde, ist kein Fall für Gott zu schwierig und zu kompliziert. Kein Fall ist unmöglich, dass Gott sagt, nein, das ist mir zu schwer, das ist mir zu viel, das ist mir zu hoch, diese Mathematik. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht zu bewältigen. Dieser Fall, diese Sünden sind zu viel, ich kann das nicht. Sowas gibt es nicht. Liebe Zuhörer, dieser Saulus wurde angenommen, als er zu Jesus sich bekehrt hatte, Jesus im Herzen aufgenommen hatte, einfach zu ihm gebetet hatte, dass er Vergebung bekommt, ist Jesus eingekehrt. Die ganze Vergangenheit wurde aufgeräumt. Und das ist ein Zeugnis, ein Beispiel, ein Muster für jeden anderen. Das soll uns ermutigen. Er wurde angenommen. Wenn der angenommen wurde, wirst du auch angenommen. Und gerade aus welchem Grund wurde er angenommen? Weil vor einigen Jahren oder vor kurzer Zeit davor, bevor er angesprochen wurde, gab es etwas ganz Gewaltiges auf Golgatha. Dort war gerade noch, als Jesus auf dieser Erde war, dann wurde dieser Jesus unschuldig ans Kreuz genagelt, wegen den Sünden der ganzen Menschheit. Weil wir eine Schuld vor Gott haben und sie nicht bezahlen können. Es ist unmöglich, wenn wir bezahlen sollten, müssten wir mit unserem Leben bezahlen, dann ist es vorbei mit uns, dann müssten wir sterben, weil die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der leibliche Tod, der geistliche Tod, der ewige Tod, das ist der Lohn der Sünde. Wenn wir bezahlen, dann müssen wir mit dem Tod bezahlen, dann ist es aus, dann können wir nicht mehr mit Gott leben. Das braucht ein vollkommenes Opfer. Und somit kam Jesus und er hat die Schuld, was ich gemacht habe, begangen habe und die Schuld der ganzen Welt hat er auf sich genommen und er hat sie weggetragen. Und deshalb kannst du Vergebung bekommen, weil Jesus für uns gestorben ist. Weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. In der Bibel lesen wir, die kennen diese Aussage, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und das war ein Beispiel aus dem Alten Testament, so ein Bild, was einmal wirklich geschehen wird. Das war so wie ein Schatten auf das Eigentliche, auf das Wirkliche, was Jesus einmal vollbringen wird. Wie er wirklich den Zorn Gottes stillen wird. Die ganze Strafe wird er auf sich nehmen. Diese Schuld, was wir haben, wird er tilgen, um uns wirklich das neue Leben zu geben. Man kann sich so vorstellen, ich habe ein Konto, mein Konto ist überschuldet. ganz tief im Minus sind wir vor Gott. Wir können das nicht mehr rausholen. Wir schaffen das nicht. Es ist zu viel. Und dann kommt einer und sein Konto ist sehr gut im Plus mit vielen Millionen. Und er macht jetzt einen Tausch. Alles, was wir haben, er gleicht das alles aus. Und so macht das Jesus. Unser Minus hat er ausgeglichen. Und er gibt uns sein neues Leben. Er gibt uns die Vergebung der Sünden. Und dieser Saulus wurde angenommen. Und wenn du zu Jesus kommst, zu ihm betest, wird dein Fall der gleiche sein. Auch du wirst angenommen werden. Weil der größte Sünder, wie Paulus es sagt, angenommen wurde. Und das soll ein Zeugnis sein und das soll eine Ermutigung sein, dass wir wirklich, wenn Gott uns ruft, wenn du verstanden hast, ich bin auch ein Sünder, komm zu Jesus, bete um Vergebung der Sünden und glaube an Jesus Christus, dass er für dich gestorben ist. Und so werden deine Sünden vergeben werden. Möge der Herr uns segnen, auch beim Nachdenken. Amen. Ich möchte noch einmal beten.